I mean, for me, the exciting part is playing, and the rest of it's just hanging out and just living in hotels, and which is really dull. And you try and make it interesting, you know. You get whatever, you know. You're just staying at the wrong place, the wrong girl, you know. And you wish, like, I think I should stay at home and play records. It's better, you know.
Mick Jagger äußert sich in diesem Interview von 1971 leicht entnervt und übersättigt vom Rockstar-Leben unterwegs auf Tour. Das Auftreten selbst sei aufregend, sagt er, aber alles andere drumherum nicht. Das Warten und Abhängen im Hotel, man sei zu oft am falschen Ort mit dem falschen Mädchen und er würde sich dann wünschen, lieber zu Hause zu sein und Platten zu hören, das sei viel besser. Gelangweilt hat er sich ganz sicher nicht mit einer der aufregendsten Platten des Jahres 1971, an der er maßgeblich beteiligt war und um die es jetzt hier geht. Brauner Zucker, der Dämon des Lebens, wilde Pferde, Luder, Blues, Morphium, welke Blumen, das sind ein paar der Themen und Überschriften in den Songs, die wir jetzt hören werden. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Würdigung des Stones-Albums Sticky Fingers, das vor 50 Jahren, genau am 23. April 1971 veröffentlicht wurde. Es war das erste Album auf dem bandeigenen Label Rolling Stones Records nach der Trennung von der bisherigen ungeliebten Plattenfirma Decca und nach der Vertragsauflösung mit dem seitherigen ausbeuterischen Management, das in New York residierte und das versäumt hatte, die Steuern der Band in England zu zahlen, weshalb die Steuerschulden so enorm aufgelaufen waren, dass die Stones geradezu pleite waren und später als Steuerflüchtlinge nach Südfrankreich übersiedelten. Es war auch das erste Stones-Album, bei dem der neue Gitarrist Mick Taylor als vollwertiges Bandmitglied integriert war und sogleich auch musikalisch prägende Spuren hinterließ. Mit Sticky Fingers präsentierten die Stones auch erstmalig ihr Logo Tongue and Lips mit dem großen Mund, den knallroten Lippen und der herausgestreckten Zunge, das Markenzeichen der Stones bis heute und zugleich das bekannteste Logo der Rockgeschichte. Das musikalische Markenzeichen der Stones, ihr typischer Sound, der treibende, intensive Rhythm- und Blues-Rock, offen für Country, Soul, Folk, Honky-Tonk und Pop-Elemente, sogar mit Anflügen von zwingendem Jazz, wird im Album Sticky Fingers nach den Vorläuferalben Beggar's Banquet und Let It Bleed zum dritten Mal in Folge souverän vorgeführt. Bevor es mit der Feierstunde für Sticky Fingers jetzt so richtig losgeht, zuvor als Vorprogramm, was Mick Jagger 50 Jahre später, genau am 13. April 2021, gemeinsam mit Dave Grohl von den Foo Fighters veröffentlichte. Die Single Easy Sleazy, Jaggers ironische Zustandsbeschreibung eines Lebens im Lockdown, eingesperrt hinter Gefängnismauern, nur noch Kontakt über Zoom nach draußen, ansonsten viel zu viel Glotze und Isolation. Aber es fehlt nicht der optimistische Blick nach vorn, die Aussicht auf das Ende des Eingesperrtseins, auf den Garten der irdischen Freuden, der hinter den Gefängnismauern liegt. Und das wird mit Power und hartrockender Wucht eingefordert.
Trying to take the making mistakes. I'm ready to looking at the
Mick Jagger hat den Song über den Ausbruch aus den Gefängnismauern des Lockdown und über das Ende der Pandemie geschrieben und gesungen. Dave Grohl lieferte Schlagzeug, Bass, Gitarre und Background-Gesang. Gemeinsam haben sie kürzlich diese Single Easy Sleazy veröffentlicht und schon selbstbewusst als Song des Sommers 2021 bezeichnet. Zu den Rocksongs des Sommers vor 50 Jahren zählte fraglos Brown Sugar, die erste Single, die im April 1971 aus dem Album Sticky Fingers ausgekoppelt wurde. Mick Jagger war es, der den Song fast alleine geschrieben hatte. Erste Ideen zum Song kamen ihm 1969 in Australien während der Dreharbeiten zum Film Ned Kelly bzw. Kelly der Bandit, so der Titel der deutschen Filmfassung. Mick Jagger spielte im Film die Hauptrolle des Ned Kelly, des australischen Outlaw, der im Jahre 1880 zum Tode durch den Strang verurteilt worden war. Mick Jagger, der 1970 noch in zwei weiteren Filmen, One Plus One und Performance, zu sehen war, hatte nicht nur den Text, sondern auch die Musik von Brown Sugar geschrieben. Sogar der berühmte Anfangsriff stammte von ihm. Keith Richards brauchte das abgehackt klingende akkordische Riffmotiv nur noch zu verfeinern und auf seiner fünfseitigen Gitarre in einer offenen G-Dur-Stimmung, wie gewohnt gekonnt, zu spielen. Leadgitarrist Mick Taylor fügte eine clevere aufsteigende Melodiefigur hinzu, Charlie Watts am Schlagzeug und Bill Wyman legten einen soliden Groove darunter, der nicht nur rockte, sondern mit einem leicht angedeutet tänzelnden Swing sehr lebendig wirkte, zumal auch die Akkorde der Rhythmusgitarre noch mit Offbeat-Phrasierungen zusätzlich für die rhythmische Spannung sorgten. Einen weiteren Kick lieferte das rotzige Saxophon-Solo von Bobby Keys, das dem ursprünglich eingespielten Gitarrensolo von Mick Taylor vorgezogen wurde. Nicht, weil Mick Taylor kein gutes Solo beigesteuert hätte, sondern weil der schon fast ordinär rotzig röhrend klingende Ton des Saxophon-Solos zum Charakter des Songs besser passte. Mick Jaggers Text spielte mal wieder mit Tabubrüchen. In der ersten Strophe geht es um Sklaverei auf den Baumwollfeldern von New Orleans und darum, wie ein alter Sklavenhalter um Mitternacht genüsslich schwarze Frauen auspeitscht. Die zweite Strophe deutet an, dass sich die weißen Sklavenbesitzer bei den schwarzen Schönheiten bedienten. Kaltes Britenblut wird heiß und die Dame des Hauses fragt sich, wohin das alles noch führt, so heißt es im Text. Der Refrain kommt ungeschminkt zur Sache. Brauner Zucker, warum schmeckst du nur so gut, grad wie man's gerne bei einem schwarzen Girl hat? Ursprünglich sollte der Song Black Pussy heißen. Das war aber selbst dem abgebrühten Mick Jagger etwas zu heiß. Textautor Jagger nutzte, ganz in der Double-Talk-Tradition des Blues, die Doppeldeutigkeit von Brown Sugar. Damit war ja nicht nur der Intimbereich schwarzer Frauen gemeint. Brown Sugar war auch ein Slang-Ausdruck für Heroin. Insofern ist Brown Sugar ein Paradebeispiel für Sex and Drugs and Rock'n'Roll in der Lesart von Mick Jagger. Ihm wird der Satz zugeschrieben, Sex mit einer schwarzen Frau mache süchtig wie Heroin. Insider wollen wissen, dass der Text von Marsha Hunt inspiriert wurde. Mit ihr, der afroamerikanischen Sängerin, war Mick Jagger liiert und mit ihr, mit Marsha Hunt, hat er einen gemeinsamen Sohn, der im November 1970 geboren wurde. Wer hätte von all dem etwas geahnt? Damals, im Sommer 1971, als man ausgelassen zu diesem Song tanzte und dabei lauthals die beiden Worte mitplärrte. Brown Sugar!
Go! Oh.
Dieser Song Brown Sugar wurde zum ersten Mal live vor Publikum von den Stones ausgerechnet in Altamont gespielt, bei diesem Albtraum-Festival, das aus der Bruder lief, weil die als Ordner angehörten Hells Angels gewalttätig gegen das Publikum vorgingen, wobei ein junger schwarzer Konzertbesucher erstochen wurde. 2 Tage vor Altamont hatten die Stones 3 Songs, darunter Brown Sugar, für das neue Album Sticky Fingers in den Muscle Shoals Soundstudios in Alabama aufgenommen. Eine 2. Version von Brown Sugar entstand 1 Jahr später während der gemeinsamen Geburtstagsfeier für Keith Richards und Saxophonist Bobby Keys, die in den Londoner Olympic Studios mit vielen Gästen stattfand und während der auch ein paar spontane Musikaufnahmen entstanden, darunter eine Fassung von Brown Sugar, bei der Eric Clapton Slide-Gitarre und Al Cooper Keyboard spielte. Trotz dieser prominenten Gäste wurde diese Version damals nicht veröffentlicht, sondern erschien erst 2015 in einer Deluxe-Edition, aus der hier nun ein kurzer Ausschnitt zu hören ist. Brown Sugar, hier kurz angespielt in einer Jam-Session-Fassung mit Eric Clapton, war ein knalliger und überaus populärer Einstieg in das Album Sticky Fingers, das bei der Veröffentlichung im April 1971 für Aufsehen sorgte. Nicht zuletzt wegen des spektakulären Albumcovers, das von Andy Warhol gestaltet worden war und das in Großaufnahme einen männlichen Unterleib in knallengen Jeans und mit deutlich hervorgetretenem Gemächt zeigt. Als Clou war in das Bild der Hose ein echter, funktionstüchtiger Reißverschluss eingearbeitet, allerdings nur in der Erstauflage der LP. Öffnete man den Reißverschluss, und wer tat das nicht damals, sah man eine weiße Unterhose und ein Stück nackten Bauch des fotografierten Jeansträgers. Sticky Fingers war auch das erste Studioalbum mit dem neuen Gitarristen Mick Taylor als Vollmitglied der Band. Und im 2. Song des Albums kam er auch gleich bestens zur Geltung mit 2 verschiedenen beeindruckenden Soli. Interessanterweise war Keith Richards bei der Aufnahme dieses Songs mit dem Titel Sway als Gitarrist nicht beteiligt, sondern nur als Background-Sänger. Der Grund für Keith Richards Abwesenheit als Gitarrist war seine damals beginnende Heroinabhängigkeit, die dafür sorgte, dass er unzuverlässig wurde. Mick Jagger wollte aber seinen Song Sway unverzüglich aufnehmen und nicht auf Keith Richards warten und übernahm kurzerhand selbst die Funktion als Rhythmusgitarrist. Die Stones ohne Keith nahmen den Song mit ihrem neuen mobilen Studio im Landhaus von Mick Jagger auf. Nicht nur Mick Taylor glänzte mit seinen geschmackvollen, melodiös fließenden Soli, auch Charlie Watts mit seinem makellosen Schlagzeugspiel und Bill Wyman mit ebenso beweglichen wie funky gespielten Bassläufen, sie waren in bestechender Form. Und auch das lebendige Pianospiel von Nicky Hopkins und ein dezentes, stimmungsvolles Streicherarrangement zum Ende des Songs verstärken noch den guten Gesamteindruck dieses Songs. Im Text scheint Mick Jagger Eindrücke von den Gewaltereignissen beim Altamont Festival zu verarbeiten. Im Refrain heißt es: „Das ist einfach der Dämon des Lebens, der dich in seinem Bann hält." In der 1. Strophe wird die Frage gestellt: „Bist du jemals aufgewacht und hast erlebt, dass dieser Tag dir den Verstand rauben und das Bild vom Kreislauf der Zeit zerstören wird?" In der 2. Strophe will er keine Tränen für Freunde vergießen müssen, die in rauschender Fahrt auf dem Friedhof landeten. Und auch die 3. Strophe ist desillusionierend. „Eines Tages wachte ich auf, da lag jemand neben mir im Bett, und ihr angedeutetes Lächeln ließ alles in mir aufbrechen." Irgendwie muss man selbst herausfinden, was alles sagen, dass allein die Liebe wirklich alles rund mache. Doch das Resümee lautet, es sind die Dämonen des Lebens, die einen in ihrem Bann halten. Auf dem pessimistischen, fast verbitterten Song Sway folgt ein freundliches, wenn auch wehmütig klingendes balladeskes Stück. Wild Horses ist ein Folksong mit Country Feeling, überwiegend geschrieben von Keith Richards, der damals mit dem Country-Rock-Pionier Gram Parsons von den Flying Burrito Brothers befreundet war und von dessen Country-Bezügen beeinflusst wurde. Keith Richards, der textlich zunächst nicht viel mehr als die Refrainzeile hatte, Wild Horses couldn't drag me away, aber schon die komplette Musik, zumindest im Kopf hatte, er wollte seinen ruhig und entspannt angelegten Song ursprünglich als Wiegenlied für seinen kleinen Sohn fertigstellen, um ihm zu sagen, dass es dem Vater schwerfällt, sich von seinem Sohn zu trennen, wenn wieder eine Tournee ansteht. Der Refrain sollte ausdrücken, selbst wilde Pferde würden es nicht schaffen, ihn fortzuziehen und von seinem Sohn zu trennen. Doch Mick Jagger, der die Strophen des Textes schrieb, gab dem Song eine andere Wendung. Im Songtext von Mick Jagger geht es um den Frust über eine gescheiterte Beziehung. Ich habe gesehen, wie du an einem dumpfen Schmerz gelitten hast und jetzt willst du mir dasselbe antun. Das Vertrauen ist gebrochen, Tränen werden geweint. Fangen wir mit dem Leben an, wenn wir gestorben sind. Am Ende des Songs wird die Refrainzeile variiert. Wilde Pferde ziehen mich nicht fort. Wilde Pferde werden wir eines Tages reiten. Bei der Aufnahme des Songs ist eine der Gitarren leicht verstimmt, was aber offenbar niemanden gestört hat und tatsächlich auch musikalisch nicht stört, sondern die leicht brüchige Stimmung der Musik noch reibungsvoll unterstützt. Der Sound des Songs lebt vom dichten Gewebe der Gitarren, einer zwölfseitigen Rhythmusgitarre, gespielt von Keith Richards, einer umspielenden Akustikgitarre von Mick Taylor und einer E-Gitarre, die ein kurzes Solo und kleine Einwürfe spielt. Bass und Schlagzeug, die erst nach 1,25 Minuten, dann aber effektvoll einsteigen, um später auch nochmals zu pausieren, tragen zur Dynamik des Songs wesentlich bei. Die starke Melodik des Refrains mit dem zweistimmigen Gesang von Mick und Keith sorgen für die besondere emotionale Spannung des Songs und hinterlassen eine bleibende Wirkung. Wild Horses wird zu den schönsten und stimmungsvollsten Songs im Repertoire der Stones gezählt. Won't you?
No, I can't let you slide through my hands.
Wild Horses, der nicht wild losgaloppierende, sondern ruhig fließende Balladesque-Song, wurde im Juli 1971 als Single ausgekoppelt, hielt sich 5 Wochen lang in den Charts, erreichte aber keine Top-Platzierungen. Der in Musikerkreisen und bei den Stones-Fans hochgeschätzte Song wurde von erstaunlich vielen namhaften Kollegen gecovert, darunter Neil Young, Elvis Costello, Guns N' Roses, The Black Crowes, Alicia Keys und neben anderen auch Gram Parsons mit seinen Flying Burrito Brothers, die den Song bereits im April 1970 veröffentlichten, ein Jahr bevor Sticky Fingers auf den Markt kam. Gram Parsons, der Impulsgeber für den Country Touch des Songs, war am 3. Dezember 1969 dabei, als die Stones die Basisaufnahme von Wild Horses in den Muscle Shoals Soundstudios in Alabama einspielten. Nicht nur Gram Parsons war begeistert von diesem Song. Auf die Frage, welchen Song der Stones er gerne selbst geschrieben hätte, nannte Bob Dylan die Songs Angie und Wild Horses. Dies ist der markante Riff des im Album folgenden Songs Can't You Hear Me Knocking, über den Keith Richards in seinem autobiografischen Buch Live schreibt: Ich hatte die richtige Gitarrenstimmung und diesen Riff und habe einfach losgelegt. Charlie hat sich sofort den Rhythmus gegriffen und wir denken so, ey, das groovt. Und alle hatten gleich ein breites Lächeln im Gesicht. Einige Stones-Puristen wollten sich allerdings über diesen Song absolut nicht freuen, denn nach knapp 3 Minuten beginnt eine Jam-Session, die, mit Perkussionsinstrumenten grundiert, in einem Latin-Rhythmus à la Santana über 4 Minuten Stones untypisch frei improvisiert sich entwickelt. Saxophonist Bobby Keys spielt ein lupenreines Jazz-Solo, das dem Sound der Stones eine ganz neue Färbung verleiht. Anschließend spielt Mick Taylor ein großartiges Gitarrensolo, das typische Motive von Carlos Santana spielerisch aufgreift und mit seiner eigenen, ebenso virtuosen wie melodisch fließenden Spielweise verbindet. Und die Stones insgesamt dringen mit dieser Jam-Session in bislang unbekannte Regionen vor, irgendwo zwischen Blues, Hardrock, Latin Rock, Funk und Jazz. Eigentlich sollte der Song nur 2,5 bis 3 Minuten lang sein. Doch die gemeinsame Spielfreude in der abschließenden Jam-Session verlängerte die Laufzeit des Songs auf 7 Minuten und 12 Sekunden. Damit ist Can't You Hear Me Knocking der längste Song des Albums Sticky Fingers. Mick Jaggers Songtext handelt von einer Beziehung, die nicht so recht in Gang kommen will, weil der Verehrer von seiner Angebeteten nicht erhört wird. Die erste Strophe klingt ebenso wirr wie vorwurfsvoll. Du hast Schuhe aus Satin, hast Stiefel aus Plastik, Kokain in deinen Augen und bist ein Speedfreak. Danach folgt eine Art, jetzt lasst mich doch endlich rein, Litanei. Hörst du mich nicht klopfen an dein Fenster, an deine Tür? Hilf mir, Baby, ich bin doch kein Fremder. Hörst du mich nicht klopfen? Hast du vielleicht einen gesunden Schlaf? Wirf mir doch die Schlüssel runter. Jetzt hörst du mich die große Glocke läuten. Hörst mich sanft und leise singen. Ich hab dich auf meinen Knien gebeten, hab um mich getreten. Jetzt stellt sich hier herum, aber ich krieg dich schon noch. Jetzt hörst du mich knurren, ich hab schon ganz platte Füße. Hörst mich schauerlich heulen die Straße rauf und runter. Hörst mich Rabatz machen in der ganzen Stadt. Rabatz macht ganz am Anfang aber erstmal der messerscharfe Riff von Keith Richards. We'll be right back. Was als kompakter Bluesrock begann, endete als stilistisch grenzenüberschreitende Musikreise durch verschiedenste Genres. Für die Stones ein 4 Minuten andauernder Aufbruch in musikalisches Neuland. Jäh ausgebremst mit dem darauffolgenden traditionellen Blues-Titel You Gotta Move, geschrieben von Mississippi Fred McDowell, dem 1906 geborenen und 1972 gestorbenen Country-Blues-Sänger und Gitarristen, einem Pionier der Slide-Gitarrentechnik. Der Song You Gotta Move geht auf einen alten Gospel-Traditional aus dem Jahre 1948 zurück. Mississippi Fred McDowell hatte das Gospel-Thema aufgegriffen und textlich und musikalisch in seinem Sinne verändert. Die Botschaft lautet: Wenn der Herr bereit ist, dann musst du gehen. Du kannst hoch stehen oder niedrig, kannst arm sein oder reich. Wenn der Herr bereit ist, dann musst du gehen. Die Stones spielen den Song mit reduzierten Mitteln, aber geradezu herzzerreißend, was vor allem am intensiven Background-Gesang von Keith Richards liegt, dessen Stimme sich anhört wie eine Mischung aus Blues-Prediger und Indianer-Medizinmann. Ansonsten hört man eine intensiv singende Slide-Gitarre, sparsame Akzente der Drums, einen kurzen Piano-Auftritt von Bill Wyman gegen Ende des Songs und Mick Jagger gibt den Blues-Schauter mit breitem Mississippi-Dialekt. Aufgenommen wurde You Gotta Move am 2. Dezember 1969 in den Muscle Shoals Soundstudios im tiefen Süden von Alabama. Und das passt dann auch irgendwie alles zusammen. Im nächsten Song des Albums sind die Stones wieder in ihrem Element, des schmutzig-rauen Bluesrock, wozu auch der derbe Text von Mick Jagger beiträgt. Er spielt mal wieder den sexbesessenen, brünftigen Hengst, der seine sexuellen Fantasien an seine Gespielin abreagiert, die er Bitch nennt, was man mit Schlampe, Hure oder Luder übersetzen kann. In der feministischen Bewegung der 70er Jahre wurde Mick Jagger wegen seiner Texte wie in Bitch als frauenfeindlicher Macho angeprangert. Kein Wunder bei Songzeilen wie diesen. Wenn du meinen Namen rufst, dann sappe ich wie ein pavlovscher Hund. Wenn du mich in die Mache nimmst, schlägt mein Herz lauter als eine Basstrommel. Du musst das mixen, Kleiner, musst den richtigen Dreh drauf haben. Das muss Liebe sein, es ist ein Luder. Manchmal bin ich sexy wie ein Hengst, der die ganze Nacht gegen die Bretter tritt. Manchmal bin ich so gehemmt, dass du mich hochkitzeln musst, wenn ich keinen Biss und kein Bellen drauf habe. Dafür hat die Musik jede Menge Biss, was auch an einer scharfen Bläsersektion liegt. Keith Richards zieht hier alle Register seines Könnens mit Riffs und Licks, die für ihn typisch sind, und mit einem kurzen Solo, das an die Rock'n'Roll-Gitarre eines Chuck Berry erinnert. Mick Taylor begleitet ihn druckvoll an der Rhythmusgitarre. Und sowohl Charlie Watts als auch Bassist Bill Wyman liefern eine satte, kompromisslose Grundlage. gegen Ende steigert sich das alles noch und Mick Jagger plärrt eine Hey, hey, hey Melodiephrase quasi für die Südkurve im Fußballstadion. Und am Anfang rocken alle schon gleich mit machtvoller, aber dennoch kontrollierter Power los. Nach der unbändigen Kraft des Songs Bitch folgt im Album eine Hommage an den Soul eines Otis Redding oder Wilson Pickett. Und auch das können die Stones richtig gut. Als langsame Soul-Ballade mit der Unterstützung von Billy Preston an der Orgel mit einem starken Bläsersatz inszenieren sie gekonnt ihre Reminiszenz an die großen Tage des Souls in den 60er Jahren. Mick Jagger singt seinen wehmütigen Text, der vermutlich die Trennung von seiner früheren langjährigen Partnerin Marion Faithfull verarbeitet, sehr überzeugend. Du bist eine Flamme und ich hab mich wieder verbrannt. Ich fühle mich traurig und elend. Du bist ein Feuer von warmem Verlangen. Wegen dir hab ich den Blues. Jede Nacht, seit du fort bist, lieg ich da und hoffe, dass du gut aufgehoben bist bei einem anderen, der dich zum Leben bringt und dich nicht ausnutzt. Liebe ist ein Bett voller Tränen und wegen dir habe ich den Blues. Auch wenn da etwas Selbstmitleid mitschwingt, Mick Jaggers Stimme klingt hier sehr ehrlich und authentisch in dieser seiner Soul-Ballade I Got the Blues, mit der diese Würdigung des Stones-Albums Sticky Fingers aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums im Kramladen von der Mitfolger Rebell zu Ende gehen muss. Drei großartige Albumsongs fehlen noch, Sister Morphine, Dead Flowers und Moonlight Mile, und müssen unbedingt noch irgendwann nachgeholt und nachgefeiert werden. Aber jetzt ist dafür keine Zeit mehr, leider. I Got the Blues. For you.